never tire of. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
Denn wer für euch erreicht. Die Sendung zu ÖH-Wahl 2011.
Krieger und Ausbeuterei.
Danke, danke, vielen Dank, liebe Freunde des politischen Radios.
Danke, immer, liebes Publikum.
Sie können das zu Hause an den Radiogeräten nicht sehen, das Studio brechend voll. Wir sind hergeschwommen durch eine Welle aus Flyern und abgerissenen Plakaten hier in das wunderschöne Studio des Campus Radio Linz.
Es ist eine beeindruckende Kulisse, die man hier vorfindet. Wir hatten das nicht erwartet an unserem dritten Termin.
Der Wahlkampf nähert sich sichtlich seinem Höhepunkt.
Heute wird es wahrscheinlich eine langweilige Sendung, weil wir keinen Spritzer zu trinken haben. Glaubst du, schaffen wir es trotzdem heute Spiel, Spaß,
ja,
und Spannung?
Ich denke, wir werden uns Mühe geben und Thomas Gottschalk erreichen wir alle Male. Zuerst darf ich Ihnen meinen liebreizenden Kollegen vorstellen. Er hat mit George Bush nicht nur Schuhe geworfen, sondern auch schon sämtliche andere Kleidungsstücke. Er hat Zugang zu allen Weinkellern des Vatikan und trotzdem hat er Maria Fekter weinend vom Pokertisch vertrieben. Und am Wochenende konnten Sie seine Vielseitigkeit sehen, als er in 43 verschiedenen Kostümen sämtliche Voting-Ergebnisse des Eurovision Song Contests durchgab. Neben mir sitzt Abraham Stöger.
Danke. Danke, das ist sehr gnädig und eigentlich überhaupt nicht notwendig.
Wirklich nicht notwendig, meine Damen und Herren. Ich kenne ihn, es ist nicht notwendig.
Das darf nur ich sagen. Zu meiner Linken darf ich Ihnen vorstellen, eine beeindruckende Person. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Gesellschaft zur Förderung der Nacktfingergeckos. Als kleines Kind ist er in den Zaubertrank gefallen. Er ist Gründungsmitglied der Aktionsgruppe Solarstrom Nein Danke. Und das alles verbindet er mit seinem Nebenjob als militärischer Ausbilder der libyschen Rebellentruppen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie John Fitzgerald Breumann.
Danke, danke. Bitte lassen Sie sich vom Panzer auf dem Parkplatz nicht verwirren. Ich bin Pazifist. Apropos Pazifismus, sehr friedlich wird auch die ÖH-Wahl nächste Woche ablaufen. Für alle, die es noch immer nicht mitbekommen haben, 24. bis 26. Mai, das ist Ihr Termin, da sollten Sie am Campus sein. Letzte Woche haben wir ganz großspurig verkündet, dass Sie auch nackt wählen gehen können. Bitte erst nächste Woche. Wir haben bereits 17 Anzeigen bekommen von Leuten, die nackt am Campus herumgelaufen sind und sich nun in Sicherheitsverwahrung befinden.
Zwecks der Sicherheit haben wir uns noch einmal erkundigt. Ja, Sie dürfen nackt wählen gehen, aber leider erst in der nächsten Woche.
Richtig, bis dahin bitte nur mit Kleidung
den Exhibitionismus bitte nur ausleben, auch wenn es wirklich passend ist.
Ja, viele Leute haben uns auch gefragt, wie geht man überhaupt wählen, wo geht man wählen? Der Campus ist ja nicht so klein. Wir haben da wunderbare Erkundigungen angestellt und können Ihnen sagen, wählen können Sie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nächste Woche, am Dienstag von 12 bis 21 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 21 Uhr und am Donnerstag von 9 Uhr bis 15.05 Uhr. Also es gibt wirklich keine Ausrede, nicht wählen zu gehen. Das Wahllokal befindet sich in der Halle C im Kepler-Gebäude, gegenüber des Eingangs zum Chat. Und es hat sich schon in wunderbare Schale geworfen. Also alle, die schon im Kepler-Gebäude sind, sehen die wunderbaren Vorhänge. Es ist alles schon streng geheim, damit da eine wirklich tolle Wahl ablaufen kann und nicht so wie im Nahen Osten.
Und wir sind ja da, damit das holde Wählervolk bestmöglich informiert ist über die Wahl. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie sich aktiv informieren über die Wahl, über die Spitzenkandidaten, über unsere beiden Gäste heute. Und wir dürfen Sie herzlich dazu einladen, liebes Publikum, uns zu kontaktieren über Facebook, über Skype, auch per Telefon. Publikum Involvement ist uns sehr, sehr wichtig. Alle relevanten Daten kann man auf der Campus Radio Homepage abrufen.
Gut. Ja, und wir können Ihnen natürlich auch wieder einiges bieten. Letzte Woche hatten wir schon die wunderbare ÖH-Vorsitzende Julia Sageder und außerdem Sven Jansson vom KSV Lili zu Gast. Und heute haben wir, ich möchte es fast nennen, die große Schlachtplatte für Radiomoderatoren. nämlich als erstes Maro Dujakovic vom VSSDÖ, IKS und Unabhängige und danach Rupert Wallinger von der Aktionsgemeinschaft, die aus der letzten Wahl als Sieger sozusagen hervorgegangen ist. Wir sind gespannt, was sie uns alles preisgeben werden und möchten in wenigen Minuten mit Maro Dujakovic beginnen. Bis dahin zur Entspannung noch etwas Musik. Mal sehen, wer den thematischen Zusammenhang zu unserem nächsten Studiogast aus der Musik hören kann. Ja, vielen, vielen Dank. Mit diesem wunderbaren Beispiel für traditionelle japanische Musik begrüße ich nun unseren ersten Studiogast Maro Dujakovic.
Hallo Mario.
Jo, hallo, grüß dich.
Du bist Vertreter des VSSDÖ, der IKS und der Unabhängigen, ein viel zu langer Name für Radiomoderatoren. Und wie alle anderen hast auch du jetzt eine Minute Zeit, frei von der Leber wegzusprechen und dich und deine Parteien, deine Liste vorzustellen. Bitte.
Ja, zuerst mal hallo an alle Zuhörerinnen. Danke an die Organisatorinnen für die Einladung. Wie bereits gesagt, ich bin der Mario, ich bin von der Liste VSSDÖ, IKS und Unabhängige. Vielleicht, falls ihr mich fragt, was das ausgeschrieben hast, das ist der Verband Sozialistischer Studentinnen, die Initiative Kritischer Studierender und Unabhängige ist eigentlich selbsterklärend. Ich studiere Jus und Wirtschaftsrecht, aber ich glaube, das habe ich bereits erwähnt. worum geht es uns? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch jetzt für die ÖH-Wahlen, unser Motto war immer und ist auch immer gewesen, Service, das hilft Politik, die wirkt. Das heißt, wir versuchen als einzige Fraktion da irgendwie den Spagat zu schaffen. Einerseits engagieren wir uns in den Universitätsvertretungen, in den Studienvertretungen, direkt bei den Studis. Andererseits finden wir dass man da als Studierendenorganisation, also auch irgendwie gesellschafts- und bildungspolitisch Verantwortung übernehmen muss. Deshalb beteiligen wir uns auch an Protesten oder an Kundgebungen oder verhandeln auch mit politischen Vertreterinnen. Und vielleicht nur kurz zu unseren Konzepten und Ideen. Ich glaube, inhaltlich werden wir eh später nochmal näher drauf eingehen. Aber es basiert grundsätzlich auf vier Säulen und das sind also echte Frauenförderung, gerechte Studienbedingungen, eine echte soziale Absicherung und vor allem auch Online-Lehrveranstaltungen und Online-Materialien für die JKU. Aber da werden wir wahrscheinlich später nochmal drüber
reden. Genau, wunderbar, Dankeschön. Dann haken wir doch gleich beim ersten Punkt ein. Wir haben uns natürlich auch euren Forderungskatalog ein bisschen durchgeschaut und sind dabei unter anderem auf die Forderung gestoßen, dass die Durchschnittsstudiendauer als Maßstab für Beihilfenbezug generell herangezogen werden soll. Wenn man sich jetzt die Durchschnittsstudiendauer anschaut, die in sehr vielen Studienrichtungen ja weit über der Mindeststudien- oder über der geplanten Studiendauer steht, geht da nicht der Leistungsgedanke völlig verloren?
Nein, genau im Gegenteil. Also wir haben uns halt über, also wir haben uns angeschaut, wenn man sich zum Beispiel anschaut, im Sozialreferat, ich bin ja Sozialreferent da und die Mindeststudienzeiten sind ja immer 6 bei Bachelor, 8 bei Diplomstudien und die Toleranzsemester, also es gibt 1 für Studienbeihilfe, 2 für Familienbeihilfe und 2 für die Studiengebühren. Und wir haben uns jetzt angeschaut, wie lange brauchen Studis tatsächlich. Und wie du bereits richtig gesagt hast, da die Durchschnittsstudienzeit übersteigt fast immer die Mindeststudiendauer. Also in JUS zum Beispiel ist die Mindeststudiendauer 8 Semester, 14 ist die durchschnittliche Studiendauer, bei Bachelorstudien sind es zwischen 10 und 12 Semester, je nachdem, was für Studienrichtung das ist. Und weil du gesagt hast, den Leistungsgedanken, man muss sich anschauen, warum es diese Diskrepanz gibt. Und das liegt vor allem an der Erwerbstätigkeit, nämlich auch die Studierendensozialerhebung sagt ganz klar, 2 von 3 Studis müssen neben dem Studium arbeiten. Und da hat Linz zum Beispiel die höchste Erwerbsquote. Und wenn man natürlich nebenbei arbeitet, hat man nicht dieselbe Zeit, die man in ein Studium investieren kann, wie eine Person, die nicht nebenher quasi nicht tätig ist. Und das führt zu Studienverzögerungen. Man verliert nach der Reihe Beihilfen, muss vielleicht sogar Studiengebühren zahlen. Und das führt eben dazu, dass die Leute wieder nur mehr arbeiten müssen, damit sie diesen finanziellen Verlust irgendwie ausgleichen. Und da sagen wir, naja, wir berücksichtigen eben gerade durch so eine Regelung so den sogenannten Leistungsgedanken, indem wir einfach sagen, okay, wir wollen, dass alle studieren können, die wollen, ohne dass arbeiten müssen. Und wir gehen also davon aus, wenn man Beihilfen für die durchschnittliche Studiendauer auszahlt, in einer Höhe, damit eine Erwerbstätigkeit nebenbei nicht notwendig ist.
Also darf ich das einmal ganz überspitzt zusammenfassen. 14 bis 16 Semester Studium ohne Erwerbstätigkeit soll staatlich finanziert werden.
Kurzfristig ja, aber langfristig ist der Effekt da und da gibt uns auch der Martin Unger vom IHS hat uns da recht gegeben, dass es wahrscheinlich dazu führen würde, dass die Durchschnittsstudiendauer ja sinkt, weil ja nebenbei nicht mehr arbeiten muss. Das heißt, ich kann mich Vollzeit auf ein Studium konzentrieren, das heißt, es führt nicht mehr zu Studienverzögerungen.
Aber wenn ich keinen Druck habe, früher mit dem Studium fertig zu sein, weil mich das Beihilfensystem sowieso erhält, weil ich also genug finanzielle oder eigentlich zu wenig finanzielle Anreize habe, um dann das Studium schneller zu beenden, wie soll das schneller gehen?
Also naja, also man muss sich jetzt da anschauen, es ist immer halt dieser Mythos, dass Zuckerbrot und Peitsche quasi funktioniert. Derzeit ist es auch nur so, man spricht ja immer von einem funktionierenden Beihilfensystem, faktisch gibt es dieses nicht. Also es beziehen nur 18% der Studierenden Studienbeihilfe und nur die Hälfte aller Studierenden Familienbeihilfe. Und auch die Höchststudienbeihilfe ist im Regelfall 475 Euro, das Existenzminimum ist aber bei 753 Euro und die Armutsgrenze bei über 900 Euro knapp. Das heißt, es gibt dieses Beihilfensystem, das Studis sozial absichert, gibt es derzeit nicht. Das heißt, Studierende stehen derzeit ohnehin unter dem Druck, nämlich dem Druck, dass sie an Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, die meistens nichts mehr im Studium zu tun hat, damit man sich quasi das Leben finanzieren kann.
Glaubt ihr, dass eure Konzepte nicht Tür und Tor für Missbrauch öffnen? Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation wäre, ohne das irgendjemandem unterstellen zu wollen, ich bin 20 Jahre, ich finde keine Arbeit, ich inskribiere mich schnell auf eine Universität und dann bin ich zumindest die nächsten 7, 8 Jahre abgesichert vom Staat.
Das ist natürlich ein berechtigtes Argument, aber wir sagen ja auch nicht, dass man das einfach so kriegt, sondern wir verlangen ja auch eine Art Leistungsnachweis in unserem Konzept. Das ist nämlich genauso wie bei der Regelung bei der Familienbeihilfe. Und die Familienbeihilfe verlangt ja auch laut Familienlastenausgleichsgesetz 16 ECTS im Jahr. Das heißt 8 ECTS im Semester. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, da wir auch sagen würden, okay, wenn man die 16 ECTS im Jahr schafft, dass man dann weiter dieses Grundstipendium beziehen kann.
Und aus welcher? Wen seht ihr als die Leute, die die Uni finanzieren? Ja, wenn die Studenten, jetzt weniger die Studierenden, also auch natürlich die Studentinnen, mehr Beihilfen bekommen, gleichzeitig ist es strikt gegen Studiengebühren, aber irgendwer muss ja am Ende des Tages die Universitäten finanzieren. Also nur den Staat zu sagen, ist in diesen Finanzzeiten ein bisschen kritisch. Wer ist für euch so der Träger, wo man sagt, diese Leute müssen die Unis finanzieren?
Also wir bekennen uns auch ganz klar dazu. Wir sagen, Bildung ist ein Grundrecht, auch Hochschulbildung muss ein Grundrecht sein. Das heißt, es muss allen verfügbar sein, ohne soziale Barrieren. Also auch vor allem auch ohne finanzielle Barrieren. Und die einzige Möglichkeit, um das wirklich zu gewährleisten, diesen freien Hochschulzugang, geht halt einfach nur über eine öffentliche Finanzierung, über eine Finanzierung durch den Staat. Es ist ja, man kann es auch ganz banal sagen, Österreich hat keine Rohstoffe oder der Rohstoff, den Österreich hat, ist einfach Know-how und sind gut gebildete Menschen. Und das ist halt einmal dieser Punkt, wenn es heißt, Studierende sollen durch Studiengebühren einen Beitrag leisten. Wenn man sich das zum Beispiel anschaut, die Unis derzeit, damit man auf OECD-Schnitt kommt, bräuchten 1 Milliarde Euro. Und würde man das über Studiengebühren finanzieren, würde man 2.650 im Semester verlangen müssen, um diesen Betrag zu erreichen.
Und bevor man ein bisschen was macht, macht man lieber gar nichts.
Nein. Sondern man muss sich das dann nämlich anschauen. Keiner fordert 2625 Studiengebühren im Semester, man fordert diese 380. Aber man weiß gleichzeitig ganz genau, dass Studiengebühren in Höhe von 380 Euro keinen gescheiten Beitrag zur Finanzierung leisten können. Das heißt, die eigentliche Frage dahinter ist...
Ja, wenn ich ganz gemein sein darf, also wenn ich jetzt zum Herrn Rektor Hagelau gehe, dann würde ich ihm sagen, 18.000 Studierende circa mal 300 Euro im Semester, ich glaube, da würde er mich nicht verjagen, ja?
Das Witzige ist nämlich sogar, dass die Studiengebührenregelung mehr administrative Kosten verursacht, also die Einhebung der Studiengebühren mehr administrative Kosten verursacht, als sie einbringt. Warum? Hat zum Beispiel der Rektor Hagelauer gesagt, zum Beispiel bei der Universitätsvollversammlung, bei der Hörerinnenvollversammlung. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Punkt, das heißt, aus wirtschaftlichen Gedanken muss man derzeit die Studiengebührenregelung ablehnen. Aber um nun vielleicht den Punkt von vorher noch zu vollenden, also wenn man weiß, dass Studiengebühren in Höhe von 380 Euro keinen gescheiten Beitrag finanziell leisten können, stellt sich ja die Frage, was ist die eigentliche Intention dahinter? Und da muss man einfach ganz klar sagen, es ist die Intention dahinter, dass man aus Universitäten, aus Bildungseinrichtungen elitäre Einrichtungen macht und quasi gewisse soziale Schichten auch vom Genuss dieser Bildung fernhält. Und da stellen wir uns ganz klar dagegen, weil wir sagen, freier Hochschulzugang muss ein Grundrecht sein und ist auch Aufgabe des Staates.
Dann mach mir einen klitzekleinen Themenwechsel, und zwar auf deiner Facebook-Page haben wir gesehen, du bist ein Fan von Judith Butler. Mhm. Leitet uns über zur Frage Genderpolitik. Bist du und ist der VSSDÖ Anhänger dieser eigentlich eher doch radikalen Gender-Ansicht?
Also der VSSDÖ, wir haben da kürzlich sogar erst bei bundesweite, also inhaltliche Debatten gehabt. Und also ich würde jetzt nicht an der Person Judith Butler festmachen, aber wir hinterfragen doch sehr wohl auch diese Einteilung in Kategorien. Das heißt, wir sind auch der Überzeugung, dass es nicht nur diese Kategorie Mann und diese Kategorie Frau gibt, Weil es zu Verallgemeinerungen führt. Also um jetzt ein ganz banales Beispiel zu bringen, es hat doch diese jamaikanische Marathonläuferin geben, die 3 Chromosome hat.
Mhm. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass Gender LVA besucht hat, an der SOWI oder auch an der juridischen Fakultät, da kann ich aus Erfahrung sprechen, wird diese Dame kennen oder diesen Herrn, je nachdem.
Na, und das ist dann zum Beispiel auch der Punkt, dass diese Kategorien also so allgemein nicht stimmen können. Aber man muss auch den gesellschaftlichen Aspekt sehen. Das heißt, diese Kategorien werden auch oft verwendet, um Leuten gewisse Wertungen und gewisse Zuschreibungen und Eigenschaften zuzusprechen. Und das führt dann auch, das ist quasi der Mechanismus dahinter, der dazu führt, dass Frauen diskriminiert werden.
Gut, das ist sehr allgemein. Was konkret tut ihr, um Frauen zu fördern?
Also ich glaube, es sagt da ganz gut, was wir jetzt in unserem Wahlfolder reingeschrieben haben. Also was wir ganz klar fordern, ist eine Frauenquote. Wir haben gesagt, eine wirksame 50% Frauenquote in allen Unigremien. Weil wenn man sich anschaut, also auch in JKU die Zahlen, gut die Hälfte aller Studierenden sind Frauen, gut die Hälfte aller Absolventinnen sind Frauen. Schaut man sich aber die Professuren an, nur 12% aller Professorinnen und Professoren an der JKU sind Frauen. Und da stellt man sich halt die Frage, wo ist da Diskrepanz? Weil kurz nach dem Studium sind sie faktisch alle gleich qualifiziert. Und da sind es wieder gewisse Mechanismen dahinter, die eben auf bereits erklärten Rollenbildern basieren. Und da stellen wir uns ganz klar dagegen. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, das regelt sich eh von alleine. Aber die Geschichte hat gezeigt, es regelt sich nicht von alleine. Und da muss halt der Staat kurz- und mittelfristig sagen, okay, es braucht eine Quote. Und die Quote sagt ja auch, dass Frauen nur dann den Posten bekommen, wenn sie mindestens genauso gut qualifiziert sind wie der bestqualifizierte Mann. Also es ist auch nicht dieser Mythos, der heißt, man setzt halt irgendeine Frau rein, damit man die Frauenquote erfüllt. Sondern es hat auch sehr wohl eine Verknüpfung mit Qualifikation und bietet da vor allem Frauen, und das finde ich ein wichtiger Punkt, einen Rechtsanspruch darauf, dass sie quasi dagegen klagen können, wenn sie ungerechtfertigt keinen Arbeitsplatz bekommen. Und das finde ich ein wichtiger Punkt.
Darf ich gleich beim Thema Absolventinnen und Absolventen bleiben? Ich habe die Cogito-Ausgaben der letzten Wochen von meiner Sekretärin und meinem riesigen Beraterstab durcharbeiten lassen.
Und unserer eigens eingerichteten Ethikkommission.
Richtig, die hat das alles überprüft. Und da bin ich unter anderem auf folgende Forderung gestoßen, dass Studierende weniger belastet werden sollen und dann zur Zeit, wenn sie leistungsfähig sind, also sprich nach dem Studium, mehr belastet werden sollen. Darf ich das ganz radikal formulieren als Steuern rauf für fertige Akademiker?
Nein, das ist nämlich der falsche Schluss drauf.
Also, es hat sich aber sehr danach angehört. Also genau. Es ist die 6. Ausgabe des Cogitos gewesen,
also, Seite 5. Wann ich mir fast sicher bin, zitierst du da einen Artikel von mir nämlich?
Ich glaube, und, ja.
Also wir sagen auch sehr wohl, also wir was klar sein muss, dass Studierende während der Zeit des Studiums vor allem abhängig sind, sei es abhängig vom Einkommen der Eltern, von finanziellen Unterstützungen oder quasi strukturellen Unterstützungen. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, Studierende sollen in Zeit ihrer der größten Abhängigkeit keinen Beitrag leisten, sondern erst danach. Und danach, und ich glaube, ich habe es genau so formuliert, für den Fall, dass sie einen guten Job haben, für den Fall, dass sie viel verdienen, für den Fall, dass sie große Vermögen haben, Und da muss wieder die öffentliche Hand eingreifen. Also da muss die öffentliche Hand sagen, es gibt ein öffentliches Interesse, dass viele Leute studieren gehen und auch ein Studium absolvieren. Und da sagen wir nicht Steuern rauf für Akademikerinnen, sondern wir sagen Steuern rauf für Vermögende zum Beispiel. Also wenn man sich Österreich zum Beispiel anschaut, hat bei der Abgabenquote, also wie viel Prozent der Steuern durch Vermögenssteuern eingehoben werden, das zweitschlechteste in ganz Europa. Also es sind 1,6%. Die Tschechische Republik ist nur dahinter, die hat 1,5%. Und da sagen wir, naja, also ist ja nicht was Unrealistisches, was wir fordern, heben wir zumindest das auf den OECD-Durchschnitt an. Und fordern wir doch Vermögenssteuern, und da ist es nämlich, da gibt es einen Vorschlag von der GPA, 0,25% bei Vermögen über 500.000 Euro. Und 0,25% schadet diesen Leuten, die halt mehr als 500.000 Euro Vermögen haben, wirklich nicht.
Gut. Hast du noch eine brennende Frage, Jeff?
Bitte, ich möchte dich
nicht unterbrechen. Dann wollte ich an dieser Stelle kurz ein Lied einspielen. Ja, es ist Red Flag von Billy Talent.
Vielen, vielen Dank, liebes Publikum. Bei uns nach wie vor der beste Freund der sozialistischen Gießkanne, Maro Dujakovic. Und ein paar Fragen haben wir noch, die uns wirklich auf dem Herzen liegen. Zum einen, ihr kritisiert auch das derzeitige Muss-System an der SOWI-Fakultät. Es soll eurer Meinung nach kostenfrei sein. Wenn ihr nun vor die Wahl gestellt werden würdet, soll dieses Angebot lieber wegfallen, wenn es nicht gratis sein kann? Oder soll es weiterhin kostenpflichtig bleiben? Nehmen wir an, es gibt keine Finanzierung.
Naja, das ist nämlich auch wieder eine interessante Frage, weil die
Kosten... Ja, was ist höher? Egalismus,
nein,
oder?
Nein, weil der Punkt ist auch, das, was einverlangt wird für die Mussgebühren, finanzieren das Muss-Open-Content-Angebot nicht. Weil da muss man wieder die Frage stellen, wo kommt das Geld her? Und das wissen aber die wenigsten. Es soll ja die Uni-Besetzungen auch in Linz geben. Und da hat es ja diese Hörsaal-Millionen gegeben von Hahn.
Ich glaube, das wissen durchaus die meisten.
Nein, das schon. Da hat es 34 Millionen gegeben von Hahn, der das an die Uni verteilt hat. Die Uni Linz, glaube ich, hat um die 3 Millionen bekommen. Und von diesen 3 Millionen sind zwei Sachen finanziert worden, die der VSSDÖ gemeinsam mit der IKS und Unabhängigen auch letztes Mal schon gefordert hat bei der letzten Wahl. Der eine Teil ist eben eingeflossen in dieses Muss-Open-Content-Angebot. Und der andere Teil ist nämlich in die Steckdosen investiert worden. Also... vielleicht kann man sich da erinnern, das war bei der letzten Spitzenkandidatinnen-Diskussion mit Thomas Gegenhuber, da ist er nur belächelt worden, als er gesagt hat, das Verhältnis Studie zu Steckdose ist 1 zu 27, dass man sich quasi im Hörsaal prügeln muss um eine Steckdose. Und jetzt haben wir es quasi auch da versucht, da sage ich, die Studienbedingungen innerhalb den Hörsälen auch zu verbessern. Jetzt ist quasi im Thomas Gegenhuber ein großes Anliegen, der Steckdose nahe erfüllt, und jetzt haben wir ein 1:1-Verhältnis im Kepler-Gebäude.
Aber das ja, heißt, wunderbar. Da freuen sich natürlich alle. Apropos freuen, frohe Botschaft. Da ist mir etwas von anderen Studierenden gezeigt worden, nämlich im letzten Cogito vor den Osterferien ist in der Rubrik Gut, Böse, Jenseits, glaube ich, heißt das immer auf der vorletzten Seite, dazu aufgerufen worden, mehr oder minder sinngemäß die Osterferien zu nutzen, um aus der sinnlosen katholischen Kirche auszutreten. Fordert ihr auch vor dem Ramadan, dass Leute vom Islam wegkonvertieren sollen, oder ist es mehr so ein lustiges katholische Kirche-Bashing, weil es gerade politisch opportun ist?
Also man muss ja wissen, also das Gut, Böse, Jenseits ist natürlich eine Kolumne, die mit ein bisschen Sarkasmus und Ironie ein bisschen untermalt ist, auch immer. Selbstverständlich haben wir aufgrund unserer Grundwerte auch ein sehr kritisches Verhältnis zur katholischen Kirche, weil sie ja doch eine sehr, sehr patriarchale Struktur in sich birgt und auch die Kirche auch durch ihren Einfluss auch patriarchale Strukturen in die Gesellschaft.
Aber der Satz, wer nichts weiß, muss alles glauben, den ihr da so zitiert habt, das ist nicht so eure pauschale Meinung über Katholiken, oder?
Nein.
Gut, natürlich nicht. Wäre wahrscheinlich schlecht gewesen für die kommende Wahl, wenn du jetzt Ja gesagt hättest. Apropos kommende Wahl.
Kommen wir noch ganz konkret zur nächsten Wahl. Was ist euer Ziel? Wie viel Prozent, wie viele Mandate wollt ihr erreichen?
Grundsätzlich, wir haben derzeit 3 Mandate und aufgrund der, weil die Uni Linz ja jetzt viel mehr Wahlberechtigte hat, ich glaube 4.000 Wahlberechtigte mehr als bei der letzten Wahl, wird das jetzt auf 15 Mandate aufgestockt. Deshalb wird das sehr spannend, also wie das jetzt ausgehen wird. Ich glaube, in Mandaten kann man das jetzt nicht so genau sagen, eben durch die Aufstockung, aber was auf jeden Fall ein Ziel ist, dass wir unser Ziel, also dass wir unsere Prozentzahl halten, und das war bei der letzten Wahl um die 24%.
Würdet ihr gerne die nächste, falls es wieder zu so einer ähnlichen Koalition wie jetzt kommen würde, würdet ihr die gerne anführen?
Naja, also unser Anspruch ist schon ganz klar, dass wir wieder den ÖH-Vorsitz stellen wollen. Aber die Frage ist halt, vor der Wahl ist nach der Wahl, wie man so schön sagt. Das heißt, wir werden erstmal das Wahlergebnis abwarten und werden dann halt einfach auch Gespräche führen mit grundsätzlich allen Fraktionen, bis auf, das können wir jetzt schon auch ganz dezidiert ausschließen, mit dem RFS wird es keine Gespräche geben, solange der RFS sei Vergangenheit nicht aufarbeitet. Also ich finde zum Beispiel jetzt im derzeitigen
Kurs, wenn es so Vergangenheit wäre. Und solange auch nicht zu uns in die Sendung kommt.
Richtig, das ist nicht das Größte.
Das ist natürlich mit ein Punkt, warum wir nicht gesprochen
mit einführen werden. Natürlich, der Hauptpunkt. Richtig. Gut, Mario, an dieser Stelle, die inhaltlichen Fragen haben nun an sich ein Ende. Jetzt kommen wir zu einer Institution in unserer Sendung. Du hast gesagt, die letzten Sendungen hast du bereits angehört, hast du weißt, was im World Rap auf dich zukommt.
Bis zum Word Rap habe ich es grundsätzlich nicht mehr
wir
geschafft.
Wir konfrontieren dich mit einzelnen Schlagwörtern und bitten um eine Antwort in möglichst einem Wort, höchstens eine Phrase, nicht mehr als einen Satz.
Gut.
Also los so geht's. Kurz wie möglich.
Arbeitende Studierende.
Stehen vor besonderen Belastungen, und ein Grundstipendium wäre da eine Möglichkeit, sie zu entlasten.
Bummelstudenten.
Ist ein Mythos, der faktisch nicht existiert.
Hörsaalbesetzung.
War damals ein legitimes Mittel, um Missstände im Bildungsbereich aufzuzeigen.
Leistung.
Erbringt sicher jeder Studierende, vor allem auch berufstätige Studierende, durch ihre Mehrfachbelastung.
Papst Benedikt der 16.
Ja, der Benedikt halt.
Kommunisten.
Kommunisten sind auch sicher eine wahlwerbende Fraktion an der JKU.
Karl Marx.
Hat einen schönen Bart gehabt.
Frau,
die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft muss auf jeden Fall gestärkt werden und Diskriminierungen, denen Frauen ausgesetzt sind, beseitigt.
Elite-Universitäten.
Ist ein Konzept der Konservativen, gegen das man ankämpfen muss.
Konservativ ist ein schönes Stichwort. Wie auch die anderen Kandidaten, setzen wir den Wordrap jetzt fort mit den anderen mitkonkurrierenden Parteien. Beginnen wir mit, wieder ein kurzes Statement, einfach wie du dazu stehst. ÖSU.
ÖSU ist auch eine mitwerbende Fraktion, mit der die Zusammenarbeit die letzten 2 und sogar 4 Jahre gut hinkaut hat.
Gras.
Kann ich mir eigentlich nur wiederholen.
Aktionsgemeinschaft.
Aktionsgemeinschaft ist sicher, ist ebenfalls ein interessanter Mitbewerber, die neben ihrem Engagement in der ÖH zumindest die ersten 11 Zeit für 56 Studienrichtungen haben.
KSV Lilly.
Habe ich am Anfang nicht gewusst, welcher KSV das überhaupt ist, war ja bis vor kurzem nicht klar.
KSV wird Meister. Entschuldigung. No Man.
Ja, ist eine Spaßfraktion, mit der man sich aber inhaltlich leider nicht auseinandersetzen kann.
Was ich nur kurz ergänzen muss, KSV ist tatsächlich auch die Abkürzung in Österreich für den Kreditschutzverband. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von den Kommunistinnen und Kommunisten.
An dieser Stelle einen schönen Gruß an den Sven, der uns zuhört.
Oh ja, ich glaube, er empört sich schon über meine Äußerungen. Das heißt, ich schwenke besser zu einfach meine Lieblingsthemen, wie wir schon wieder angedeutet haben. Der liebe Vertreter des Rings Freiheitlicher Studenten, möchte betonen, kommt ja leider nicht zu uns in die Sendung, weil er ist zu beschäftigt und außerdem zu gut aussehend. Und deshalb bitten wir dich im Namen des RFS, wie alle anderen Kandidaten, kurz ein Statement an alle wahlwilligen RFS-potenziellen Wähler abzugeben. Bitte.
Liebe potenzielle RFS-Wähler und Wählerinnen, bitte geht nicht zur Wahl, denn solches Gedankengut hat in der Universitätsvertretung nichts verloren.
Und daheim ist es ja bekanntlich am schönsten. Ja. Damit vielen Dank an Maro Dujakovic.
Danke, Mario.
Und nach einer kurzen musikalischen Pause werden wir als nächstes begrüßen Rupert Wallinger von der Aktionsgemeinschaft.
Sofern er denn noch rechtzeitig zu uns kommt, was wir hoffen.
Richtig.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Doch gewiss nicht dieses Mal. Denn was immer du auch bist, bist du doch kein Kommunist und politisch ganz normal. Liste 1 wählt jedermann, Liste 2 rührt keiner an. Denn für diese zweite Liste stimmen auch die Kommunisten, auch die Zuwart, die kommt's an. Entscheide gut, entscheide frei. Entscheide für die Volkspartei. Entscheide gut, entscheide frei. Entscheide für die Volkspartei. Unser Land, bisher stets in guter Hand. Drum riskiere nicht zu viel, setz die Zukunft nicht aufs Spiel. Wähl am 6. mit Verstand. Blick zurück und Blick voraus, macht der Volksfront den Garaus. Wer die Heimat wirklich liebt, seine Stimme diesmal gibt der Liste 1 mit Kanzler Klaus. Entscheide gut, entscheide frei, entscheide für die Volkspartei. Entscheide gut, entscheide frei, entscheide für die Volkspartei.
Ja, vielen Dank an die 60er Jahre Remember Brass Band live im Campus Radio Linz, die zum Besten gegeben hat einen Wahlkampfsong der Österreichischen Volkspartei aus 1966. Ich denke, diese Scheibe sollte auf keinem MP3-Player, in keiner CD-Sammlung und auch in Shellac bei niemandem fehlen.
Gut, Rupert, willkommen.
Servus.
Wie jeder andere Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin in unserer Sendung hast du nun die Chance, kurz dich vorzustellen, deine Fraktion vorzustellen und sonst irgendwas zu reden, was dir in den Sinn kommt. Bitte sehr.
Ja, herzlich willkommen, liebe Wählerinnen und Wähler. Mein Name ist Rupert Wallinger, ich sitze hier stellvertretend für die Aktionsgemeinschaft Linz, für die ÖH-Fraktion in den Studienrichtungen, in der Wirtschaftswissenschaft, in der WIPED, in der VIUS, in der JUS und in der Wirtschaftsinformatik. Und ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Ausbau der Summer University, wir haben uns zum Ziel gesetzt, mehr Service für die Studierenden und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mehr Flexibilität in dein Studium zu bringen. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren, 2 Jahren in den Fakultäten der JUS, in der Fakultät der SOWI, einiges weitergebracht, darunter die Bücherinitiative, die Summer University haben eingeführt, für die wir vor 4 Jahren noch belächelt worden sind und so mancherlei andere Sachen. Genauso individuell gestalten sie unsere Forderungen. Wir haben natürlich für jede Studienrichtung eigenes Programm und freuen uns und hoffen natürlich auf viel Zuspruch von euch.
Ihr habt in jeder Studienrichtung ein eigenes Programm. Was wir im ersten Moment bei euch überhaupt nicht gefunden haben, sind allgemeinere gesellschaftspolitische Themen. Die fehlen bei euch komplett. Warum ist das so?
Ja, ganz einfach, weil unser erstes Credo der Service an die Studenten ist, an die Studentinnen. Wir empfinden es für wichtig, wenn zu uns ein Erstsemestriger kommt, wenn zu uns ein Student kommt, mit diversen Fragen. Dann wollen wir ihm konkret weiterhelfen in den Studienrichtungen, aber auch ihm bestens vertreten vor den Professorinnen und Professoren und wollen da Verbesserungen bewirken, weil das ist der Kontakt zur ÖH.
Apropos Verbesserungen und Professoren, eine eurer Forderungen ist der sogenannte Professorencheck, habe ich gelesen, der von Studierende für Studierende gemacht werden soll. Glaubst du, dass das tatsächlich eine faire Bewertung der Lehrenden sein wird, wenn die Studierenden einer Meinung so unreflektiert zum Besten geben? Verbessert es das Universitätsklima?
Es ist die Frage, ob es Studium verbessert, da sagen wir eindeutig ja, weil es wichtig ist, dass man den Studenten die Möglichkeit gibt, Kurse und Professoren, Professorinnen ordentlich zu bewerten, weil es eben immer wieder vorkommt, dass erstens die Unterlagen zum Beispiel in einem Kurs nicht passen, dass die didaktische Möglichkeit des Professors seitens der Universität eingeschränkt ist, dass er didaktische Fähigkeiten einfach nicht hat. Und da sollte man ihm die Möglichkeit zur Verbesserung geben und zu ordentlicher Kritik. Da sollte es nicht zu Beschimpfungen oder sonst irgendwas kommen, sondern wenn das verbessern, kontinuierlich verbessern. Und zudem wird ein Professorencheck, Professorinnencheck schon passen, damit man da was bewirkt. Ja.
Aber im Rahmen des Kursevaluierungssystems gibt es ja sowas eigentlich schon.
Ja, prinzipiell. Nur wer selber schon einige Kurse besucht hat, kann sich selber die Frage beantworten, wie viele Kurse er denn schon oder sie denn schon evaluiert hat. Das fällt meistens unter einen 0-Komma-Bereich, weil es einfach nicht sinngemäß ist. Da werden Sachen abgefragt, die teils relevant sind. Da werden Sachen abgefragt, die für die Lehrveranstaltung teils überhaupt nicht passen und wo man auf die einzelnen Fähigkeiten, eben wie angesprochen, vom Professor, von der Professorin gar nicht eingehen kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit, individuelle Verbesserungswünsche zu titulieren und zu äußern, aber die werden teilweise einfach nicht, also die werden überhaupt nicht wahrgenommen und da muss man dann ansetzen, also dass man das verbessert und da ansetzt.
Ja, Service steht auf eure Fahnen, auch in eure Broschüren aller Orten. Allerdings eine Forderung, die passt da scheinbar nicht dazu. Und zwar fordert ihr ein Zugangsmanagement, was ja eigentlich nur ein anderer schöner Name für Zugangsbeschränkungen ist. Oder ist das nicht eigentlich studierendenfeindlich?
Also ich weiß jetzt nicht genau, was du das gelesen hast.
Im Standard, das war der Herr Bernhard Krall.
Ja, also da sieht man wieder, dass man viele verschiedene Sachen miteinander vermischen kann. Wir sind an der JKU aktiv. Wir haben
und ihr seid gegen Studiengebühren dann also an der JKU?
Wir sehen zurzeit die Relevanz nicht. Die Studiengebühren, die zurzeit eingehoben werden, verursachen, denke ich, mehr bürokratische Kosten, wie es die Universität
also
ist.
Also wenn Budget morgen bringt. Der Minister bei euch anrufen würde und fragen, ist die AG an der JKU Linz für Studiengebühren, was wäre deine Antwort?
Dann würde ich die Frage mit einem Nein beantworten. Wir sind nicht für Studiengebühren. Wir sind dafür, dass man die Bedingungen verbessert. Der neue Wissenschaftsminister, das ist ja mittlerweile der dritte, glaube ich, wo ich erst seit 3 Jahren studiere, kommt ja von der Universität und weiß natürlich um die prekäre Situation und um die Budgets und dass man Professorinnenposten gar nicht mehr ausschreiben oder mal aussetzt, damit halt da die Kassen nicht belastet werden. Ja? Und da muss man ansetzen und da muss man gemeinsam kämpfen dafür.
Darf ich nur kurz für das Publikum sagen, der Herr Bernhard Krall ist der Spitzenkandidat von der Bundes-AG. Gut, du hast vorher gesagt, du siehst die Relevanz nicht. Was wir nicht gesehen haben nach den Osterferien, war die Wand im Kepler-Gebäude. Es waren überall AG-Plakate. Wie viel ungefähr habt ihr da aufgehängt und wie viel hat das gekostet?
Ja, da sind einige Plakate gehängt. Da war auch ein gewisser Übermut von unserer Seite dabei. Und das war an einem Sonntagabend, wo wir da reingekommen sind, wo wir...
Kannst du vorsichtig schätzen, wie viele das ungefähr waren?
Wie viele Plakate? Ja. Grob geschätzt waren das 200.
Ha, tatsächlich, das stimmt ungefähr mit meiner Überschlagsrechnung überein. Ja,
ja, aber das ist eine der Sachen, die uns immer an den Hals werfen würden. Wir würden uns freuen, wenn wir jetzt mal über unsere Themen sprechen könnten und nicht über die Plakate, die uns andauernd vorgeworfen wird, weil es einfach nicht mehr in Relevanz steht dafür, weil so Plakate de facto nichts mehr kosten.
Eigentlich wollte ich ja damit eine Frage verknüpfen, nämlich glaubst du, dass die AG ein Bekanntheitsproblem hat?
Ich denke auf alle Fälle nicht. Wir haben ja unsere Serviceplattform, die Uniteich.at, mit der Klausurenplattform, wo wir verschiedene Features drauf haben, die irrsinnig gut angenommen wird, das wissen wir, ja. Und da denke ich nicht. Also das ist also ein Serviceinstrument, das uns zur Verfügung steht, das wir nutzen, damit wir die Studenten beim Studium helfen. Und da denke ich nicht, dass wir
Problem haben an der Bekanntheit. Ganz im Gegenteil, ich denke, wir sind ganz gut unterwegs. Wir sind ja die Orange-Fraktion, wir haben, wie gesagt, über 80 Mitglieder und da entsteht natürlich eine gewisse Dynamik, die manchen anderen Fraktionen fehlt.
Gut, wir haben bei euch auch im Programm gefunden, ihr fordert kostenlose Musskurse. Für uns hört sich das eher nach einer klassischen linken Forderung an.
Ganz im Gegenteil, wir haben da schon Gespräche geführt. Musskurse kosten ja ca. 12 Euro pro ECDS. Und wenn ich das in Relation stelle zu den Kosten, die da entstehen bei der Aufzeichnung etc., bei der Vermarktung, die Uni mutet sich ja an, Bücher zu verkaufen. Also ich denke nicht, dass es Aufgabe der Universität ist, Bücher zu verkaufen. Oder es wird, und das sieht man, wir haben da schon mit dem Vizerektor Gespräche geführt, dass es einfach nicht in Relation steht. Und wenn es nicht in Relation steht, dann bitte, da stehen andere Möglichkeiten zur Verfügung.
Ein Vorwurf gegen euch, der mir in den letzten Tagen angetragen war, ist es, dass ihr euch angeblich vor Gesprächen mit Professoren drückt und mit Professorinnen natürlich. Dass euch euer Image bei den Lehrenden wichtiger sei als bei den Studierenden. Was sagst du dazu als Spitzenkandidat?
Also ich kann das für meine Seite bestreiten. Es wird, wie gesagt, wir kommen jetzt in die Position, wo die Moderatoren auf gewisse Sachen eingehen, die teils vernommen werden. Ich kann für meine Seite sagen, ich bin Vorsitzender von der ÖH Vivi, einer der stärksten oder größten Studienrichtungen. Und ich habe mich noch nie vor irgendwas gefürchtet, ganz im Gegenteil. Ich bin einmal zum Professor gegangen und habe gesagt, ich habe das und das Problem gehört. Dann hat er mich mal lautstark angeschrien und gefragt, was das soll. Sage ich, ja, ich bin Studienvertreter und Gewerbemandatar und ich sehe das als meine Aufgabe. Ja, ist überhaupt nicht möglich, sagt er. Sage ich, ja, da geht es nicht um mich. Ganz im Gegenteil, da geht es um eine Studentin zu mir, die zu mir mit einem konkreten Problem gekommen ist und das wollte ich jetzt vor sie vortragen. Da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, die Studentin ist zu Recht zu mir gekommen, weil wenn eine normale ich sehe das als meine Aufgabe und das gehört dazu, zu dem Job, dass man ab und zu mal ein wenig was einstecken muss. Und wenn die Studentin da hingekommen war, ich glaube nicht, dass die noch einmal einen Fuß da rein da hat in das ganze Gebäude.
Der Name des Professors würde uns jetzt natürlich brennend interessieren.
Nein, also ich habe, denke ich, doch eine nicht Professionalität, aber eine gewisse Seriosität, dass sie das nicht gehört.
Gut, also streng vertraulich lässt er sich nicht entlocken.
Vielleicht nachher, wenn die Mikrofone abgeschaltet sind.
Schau mal. Ihr seid ja aus der letzten Wahl als doch durchaus eindeutig stärkste Fraktion hervorgegangen. Seid ja diesmal dann die Liste 1 dementsprechend. Und deshalb wollten wir die fragen, ärgert es euch so AG intern, dass ihr nicht im ÖH-Vorsitz vertreten seid, als stärkste Fraktion?
Es ist natürlich traurig, wenn man als Erster aus dem Rennen geht und das mit einigen Prozent Vorsprung. Wir haben ca. 32% gehabt. Das ist erheblich, denke ich. Also ein Drittel der Wahl, die zur Wahl gegangen sind, haben uns ihre Stimme gegeben. Das ist ein gewisser Wählerauftrag. Und andere Fraktionen haben da anderes Demokratieverständnis. Aber wir sind ja in einigen Studienrichtungen vertreten. Da machen wir unsere Arbeit erstklassig, denke ich. Wir haben viele Sachen in den letzten paar Jahren umgesetzt, sei es jetzt in der Wirtschaftspädagogik, sei es jetzt in der Vivi mit der Bücherinitiative, sei es jetzt in der JUS, in der VIUS, wo man jetzt versucht, den Studienplan einmal so zu evaluieren, dass er auch wirklich in 6 Semestern studierbar ist, sei es in der JUS, wo man jetzt schon die ersten Schritte daran gesetzt hat, diese Schwerpunktfächer, die man machen kann, das muss man unterschiedlich sehen zum Vivi-Studienplan, also diese Schwerpunktfächer gegen ein Auslandssemester tauschen kann. Und da sind wir aktiv und das freut uns irrsinnig, dass wir für Studenten konkret arbeiten dürfen und das macht uns eine Freude. Und da sehen wir auch unseren Auftrag darin. Ja.
Auch aktiv seid ihr zum Beispiel in den, bei der technischen Chemie und bei Mechatronik. Was habt ihr da so umgesetzt?
Also aktiv, technische Chemie, da muss ich jetzt mal ein kurzes Input geben. Der Philipp Albert ist für uns, also der studiert Kunststofftechnik und ist ja bei uns im Vorstand und ist im 4. Semester und bringt sich da in die Kunststofftechnik ein. Also die Kunststofftechnik hat ja keine eigene Studienrichtung als Vertretung, sondern ist in der Chemie inkludiert und da leistet er seinen Beitrag für die Kunststofftechniker und Technikerinnen und versucht die Anliegen einzubringen, sitzt er da in der Studienkommission, also in dem Gremium, das die Möglichkeit bietet, gleich Fehler, die auftreten bei einem jungen Studienplan, Fehler gleich zu beheben. Ja.
Studienpläne ist ein sehr gutes Stichwort, also sehr oft bei euch findet man Aussagen über die Bachelor- und Masterprogramme, wo ihr sehr involviert wart in die Erstellung und man findet bei euch auf der Homepage, glaube ich, haben wir das gefunden, dass ihr euch zum Bologna-Prozess bekennt. gilt das auch für Studienrichtungen, die derzeit nur traditionell organisiert sind? Zum Beispiel Juristen betrifft das bei unserer Universität ganz stark. Sollte auch da Bologna einkehren? Oder muss man das relativieren?
Wieder die Frage, wo man denn das gefunden hat. Also ich bitte euch jetzt einmal darum zu unterscheiden, ob es jetzt Bundesvertretungssache ist oder
es war die Broschüre, die zugeschickt worden ist.
Die Broschüre, ja. Also wir sind jetzt nicht rückwärts gewandt und sagen, dieser Bologna-Prozess ist so schlecht, da können wir jetzt nicht aus. Wir haben irrsinnig viel Zeit in Sachen investiert, damit man den umsetzen kann, der ja an und für sich sinnvoll ist, wenn man transparent schafft innerhalb Europa. Aber dann kommt man zu dem Problem, man kann sich, wenn ich jetzt ein Jus-Student bin und ich komme von Wien nach Linz, dann kann ich mir was anrechnen lassen. Gehe ich von Linz nach Salzburg, kann ich mir auch teilweise was anrechnen lassen. Gehe ich den umgekehrten Weg und bin ja Salzburger Student und ich entscheide mich während meines Studiums für einen Studienortwechsel zum Beispiel nach Linz, kann ich mir Sachen nicht anerkennen lassen. Das hat aber teilweise nichts mit dem Bologna-Prozess zu tun, sondern einfach mit veralteten Strukturen, wo man sagen muss, das ist nicht mehr zeitrelevant. Und da muss man ansetzen. Und ja, wir haben in der Wirtschaftswissenschaft zum Beispiel das Bachelorstudium und das neue Diplomstudium mitgestaltet. Das ist ja nicht alleingetragen, sondern da sitzen ja Professoren und Professorinnen drinnen, sitzen ja der Mittelbau drinnen. Wir haben jetzt in der Wirtschaftswissenschaft, da kann ich es konkret sagen, 6 Masterstudienpläne erstellt. 4 sind schon online gegangen, sage ich mal, 2 kommen jetzt nächsten Oktober und da wirkt man aktiv mit und gewisse Sachen muss man sich natürlich anschauen, nichts auf der Welt ist perfekt, aber wir haben dafür gekämpft und kämpfen dafür, dass sowas transparent möglich ist. Ich habe da im ÖH-Karriere viel darüber geschrieben und den Studenten ordentlich informiert.
Wie geht es dir eigentlich persönlich mit dem Jus-Studium?
Mir persönlich mit dem Jus-Studium geht es dahingehend gut, weil meine Freundin die Fakultätsvorsitzende von der JUS ist, sie da aktiv einbringt und jetzt weiß ich natürlich um einige Probleme der JUS-Studierenden.
Und aus deiner persönlichen Erfahrung in die LVAs?
Ich bin jetzt inskribiert im 3. Semester, hätte eine Übung probiert und zwar öffentliches Recht.
Du musst keine Noten
nehmen. Ja, nein, nicht. Aber die gebe ich zu.
Also du willst.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die ÖH verschlingt keine Zeit für mein Studium. Ich stecke da studienmäßig ein bisschen was zurück. Das nehme ich in Kauf, damit ich Studenten ordentlich beraten und vertreten kann. Ja. Und darunter haben gewisse Sachen geleitet.
Aber ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Es ist ja jetzt seit neuestem die Verlautbarung der Liste der Kandidaten und Kandidatinnen auf der offiziellen Wahltafel ausgehängt. Und da sieht man ein bisschen zu unserer Überraschung, dass es bei der nur bei euch wirklich, ich muss das leider so sagen, haben uns alle Listen durchgeschaut, tatsächlich Leute gibt, die in bis zu 8 Studienrichtungen inskribiert sind. Was verfolgt das für einen Zweck? Oder zieht nur die AG diese Multitalente an?
Also ich würde jetzt mal sagen, wieder an euch, bitte hier mal Objektivität walten zu lassen.
Es ist Objektivität, du kannst jetzt jede Stellung dazu nehmen.
Ja, natürlich. Ich verstehe natürlich, dass kleine Fraktionen weniger Mitglieder haben und weniger
und weniger gescheit sind und weniger Studien
belegen. Das habe ich nicht gesagt, nein. Und weniger Studien belegen können, dadurch, weil es weniger Personen sind. Und wir schreiben, wie gesagt, wir sind eine bunte, 80-köpfige Fraktion, wir schreiben niemandem etwas vor. Wenn einer oder eine so solidarisch sich erklärt und sagt, okay, der Philipp Albert macht eine gute Leistung und wir wollen nicht, dass er untergeht. Wir haben zum Beispiel in der TNF, da haben wir schon das Gespräch mit dem Fakultätsvorsitzenden gesucht, da sind wir ja eben das letzte Mal ein bisschen mit einer Hetzjagd herausgegangen aus diesem Teil der ÖH-Wahl. Und da haben halt ein paar gesagt, ja, wir wollen nicht, dass das wieder passiert. Wir wollen da unseren Kollegen unterstützen. Und ja, es machen viele andere Fraktionen, ja, sei es wie es sei. Ich persönlich bin in 4 Studienrichtungen inskribiert, unter anderem in JUS auch. Und also ja, ich sehe jetzt da Cabo. Also,
zusammenfassend, ja. Ihr macht das, ja, das ist okay, aber ihr seht das nicht als Wahlbetrug oder Beleidigung der Demokratie oder so.
Also als Beleidigung der Demokratie sehe ich andere Sachen, eben wie zum Beispiel Ampelkoalition, wenn ich als Zweiter, Dritter und Vierter zusammengehe gegenüber dem Ersten, als Wahlbetrug kann ich titulieren.
Das hat Bundesebene auch schon gegeben,
Wahlbetrug kann ich sehen, wenn ich eine Fraktion bin, die ein Steigbügelhalter ist für die ÖH-Exekutive, sie zwei Jahre nichts macht und dann auf einmal draufkommt, dass wieder eine ÖH-Wahl vor der Tür steht und dann was mache. Wir haben jetzt 2 Jahre kontinuierlich gearbeitet, wir haben sie 2 Jahre kontinuierlich für die Studierenden eingesetzt und ja.
Gut, an dieser Stelle dir brennt nichts auf der Seele an, eine kleine Unterbrechung, einen Song, Painted Black von den Rolling Stones.
collide with flowers and my love hope never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Ja, aufgrund einer dringenden parlamentarischen Anfrage möchten wir betonen, die Lieder wurden von uns ausgesucht und zwar vor allem, um ein wenig einen Amüsementfaktor in diese Sendung zu bringen. Wir wurden nämlich angekreidet, dass wir zu seriös sind meistens und das können wir natürlich nicht davon sitzen lassen. Rupert, auch mit dir kommen wir jetzt zu dem berühmt-berüchtigten Teil unserer Sendung, dem Wordrap. Wir werfen dir ein Schlagwort zu und du sollst mit einem Satz, einer Phrase, vielleicht sogar nur mit einem Wort darauf antworten, auf jeden Fall möglichst kurz und prägnant.
Mit einem Wort hat es bis jetzt noch nie wer geschafft.
Genau, da wärst du dann Rekordhalter. Erstes Schlagwort, Unabhängigkeit.
Ich sag's lieber mit einem Satz. Wir haben einmal einen unabhängigen Finanzminister gehabt, der steht jetzt vor Gericht.
Zugangsmanagement.
Betrifft, denke ich, die familiäre Universität Johannes Kepler nicht. Und das dürfen Sie da zurzeit nur glücklich schätzen. Schauen wir, wie es sich entwickelt.
Hörsaalbesetzung.
Strikt abzulehnen.
Leistung.
Soll sich lohnen und soll aber auch Spaß machen.
Gerechtigkeit.
Ja.
Das war ein Wort, ja.
Kartellverband.
Ja, ist ein Verein wie jeder andere.
Studiengebühren.
Werden zurzeit nur eingehoben.
Österreichische Hochschülerinnenschaft.
Ganz eine wichtige Institution.
Elitenförderung.
Minderheitenprogramm.
Gut, und dann setzen wir fort mit deiner Meinung zu den anderen antretenden Listen. Das haben wir jetzt auch jeden Kandidaten damit gegrillt. Wir schlagen dann noch der Reihe wieder quasi als Stichworte die Namen der anderen wahlwerbenden Fraktionen, der hauptsächlichen zu. Und du sollst bitte auch ganz kurz darauf antworten, wie du so zu ihnen stehst, beziehungsweise wie die Aktionsgemeinschaft zu ihnen steht. ÖSU.
Ja, ist eine ganz nette Sache. Kopiert viel, haben nicht recht viele Ideen und wir denken, dass wir da mehr innovativ sind.
VSSTÖ-IKS-Unabhängige.
Wo wir wieder bei unabhängig werden. Ja, ist halt ein Verband sozialistischer Studierender und auch ein bisschen rückwärtsgewandt in meinen Augen.
Gras.
Steigbügelhalter.
Ah, der erwähnte.
No, ma'am.
Die Spaßfraktion, mit der man durchaus Sachen teilen kann, vor allem mal nett auf ein Bier zu gehen. Ja.
Kommunistischer Studentenverband, linke Liste.
Der Herr Kollege ist gestern mit mir im Podium gesessen in der KHG und ich glaube, der ist im 100. Semester und hat schon sehr graues Haar.
Gut, und natürlich darfst auch du stellvertretend für den Vertreter des RFS, der leider nicht zu uns kam, weil er so hoch beschäftigt ist, ein Statement quasi in seinem Namen an alle RFS-Wahlwilligen abgeben, damit er nicht sagen kann, er hat keine Sendezeit bekommen. Bitte.
Ich weiß nicht, ob sie das jetzt gehört. Ich finde, jeder sollte für sich selber sprechen. Wenn er nicht gekommen ist, ist das seine Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass wir mit unseren Themen, mit der SAMI-Universität zum Beispiel, die Studierenden mehr Flexibilität im Studium verschaffen wollen und da sollte man ansetzen und das Angebot sollte ausgebaut werden.
Gut, Rupert, danke, dass du in unserer Sendung warst. Das war uns eine Freude.
Die halbe Stunde ist bereits um.
Wir werden jetzt auf ein unpolitisches Gläschen Wein gehen. Nächste Woche haben wir leider keine Gäste mehr, denn sie sind, so viele gibt es ja gar nicht.
Dafür einen anderen Höhepunkt, nämlich Kriegsberichterstattung quasi live von der Front, von den ÖH-Wahlen. Wir werden eine Vororterhebung machen, eine natürlich nicht repräsentative, was Studierende, die zur Wahl gehen, sich so denken.
Und ein Best of die Highlights der bisherigen drei Sendungen.
Eine Reminiszenz an alles, was wir bisher gemacht haben. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erwartet dort viel Politik und gute Laune. Und deshalb hören wir uns nächste Woche und übergeben jetzt an die Kollegen von Crossroads.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.